gesagt, diese Konferenz lebt unter anderem davon, dass wir verschiedenste Sprecher eingeladen haben. Dieses Jahr haben wir uns mal so beschränkt. Und das ist gar nicht negativ gemeint, sondern wir haben gesagt, wir wollen dieses Jahr mal deutschsprachige haben. Ja, da ist auch ein Schweizer dabei, aber der spricht ja auch Deutsch. Aber schon, der kann das auch. Aber an diesem Abend haben wir jemanden dabei, den ich sehr, sehr schätze. Und den kenne ich schon, da war der noch auf der Bibelschule. Und in der Bibelschulzeit, auf der Bibelschule, war schon sichtbar, dass es ein besonderer Mensch ist. Ich kann mich wirklich an viele Situationen erinnern, wo ich ihn erlebt habe. Er ging dann nach Nürnberg, in eine alte, verknöcherte Gemeinde, und das lief nicht so gut. Und in seiner großen Verzweiflung hat er etwas getan, was wir alle tun sollten, nämlich den Namen Jesus angerufen und geschrien: Jesus, hilf mir. Und Gott hat ihm Menschen über den Weg geschickt, hat ihm Hilfestellung gegeben, und heute ist er Pastor einer großen Gemeinde in Nürnberg mit mehreren Standorten dort und ist im BFP-Vorstand mit mir zusammen, ist Schwiegermutters Liebling. Also es gibt so viel Assoziationen, die wir für ihn haben. Ich freue mich sehr, dass er heute jemanden mitgebracht hat, den Sven, der hat ihn nämlich gefahren. Und Konsti, wir begrüßen dich ganz herzlich, euch beide. Schön, dass ihr da seid. Komm doch bitte. Genau. Komm doch bitte, und ich wünsche dir ganz viel Segen. Es ist ein Vorrecht, dass du hier bist. Du wirst heute sprechen und morgen früh zu uns sprechen. Und ich freue mich, was Gott dir aufs Herz gelegt hat. Danke, dass du da bist.
Dankeschön. Preist den Herrn. Warte
mal. Du kannst auch meins nehmen.
Ja, ich hatte es eigentlich. Mal gucken jetzt. Okay, super. Hey Leute, so wunderbar euch zu sehen. Hey, was geht ab? Echt, preist den Herrn. Hier in Lörrach ist er herrlich, ey. Mann, Leute, es war schon wieder richtig stark im Lobpreis. Auch, so stark. Echt, dass ihr auch diese Konferenz austragt als Gemeinde. Das ist ja super spitzenmäßig, finde ich das. Und ich bedanke mich total für die Einladung auch. Ich freue mich, bei euch zu sein. Und einfach auch ein bisschen Zeit mit euch zu verbringen, also Daniel und Gabi und das ganze Team, also vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich fühle mich total geehrt und geliebt von euch. Und nur ganz kurz was zu mir. Ich bin eigentlich Berliner, geboren in Berlin. Noch mehr Berliner, ja? Da? Okay, Halleluja. Es gibt sie über. Brother, du bist auch Berliner, ja? Ach, come on. Ich freue mich total, dass ich bin damals ja dann auf die Bibelschule und dann wirklich zu den Franken. Ich war in meinem Leben vorher nie in Nürnberg, ich wusste gar nicht so richtig, wo es ist. Und seit 2010 bin ich in Nürnberg dort, Pastor. Die Sue kommt auch aus unserer Church, come on. Und wir lieben es dort, ich bin verheiratet und habe zwei Töchter. Und genau, es ist echt ganz stark hier zu sein. Und ich habe es auch wirklich genossen in dieser Zeit in der Anbetung. Ich könnte noch weitermachen, ich weiß, wie es dir geht, aber ich habe so gespürt, auch im Geist, es ist ein ganz besonderer Moment, ist auch heute Abend. Ich glaube, dass Gott dich segnen möchte mit einem tieferen Hunger nach seiner Gegenwart. Ich habe doch auch so gesagt: Herr, ich sehne mich so, Herr, schenk mir Hunger, Vater, den Hunger des Himmels, den Hunger, Vater, die Glaubenshelden verspürt haben, Herr, als sie dich gesucht haben. Herr, den Hunger, den David verspürt hat, als er geschrieben hat, wie ein Hirsch lechzt nach frischem Wasser. So sehne ich mich, Herr, nach dir. Es ist Hunger, der uns in die Gegenwart Gottes wie treibt, es wie Verzweifelte in seine Gegenwart ruft. Es ist Hunger, der uns auch bei Gott hält. Es ist Hunger, der uns verzweifeln lässt an der Weltlichkeit dieser Welt, an den irdischen Dingen. Es ist geistlicher Hunger, der uns brennen lässt und der uns so, ja, wie ein brennenden Dornbusch sein lässt. Unsere Herzen wie ein Busch, der nicht aufhört zu brennen für die Sache Jesu. Und ich glaube, dass Gott dich ganz neu mit diesem Hunger auch heute Abend segnen möchte. Zumindest wollen wir dafür beten, dass der Hunger Gottes wirklich in dein Herz kommt und dass die Liebe, mit der Vater dich liebt, dass du mit dieser gleichen Liebe, dass du dich so geliebt fühlst von ihm, dass du nicht anders kannst, als ihn zurückzulieben, ihn anzubeten für den, wer er ist. Und Gott musste da in meinem Leben immer wieder so viel tun. Und ich liebe einfach Menschen und ich liebe es selber auch, einer zu sein. Ich liebe Gottes Gegenwart. Ich, Ich liebe es zu beten. Ich weiß, wie es dir geht, aber ich liebe es zu beten und Gott zu suchen. Ich liebe es zu beten, auch wenn keiner es sieht. Und ich glaube, dass die Frucht dieser Konferenz sein wird, dass viele, viele Menschen anfangen werden, Beter zu sein. Beter zu sein, wo ihr wirklich Gott sucht, wo euch keiner sieht, wo ihr die Tür zumacht in eurem Zimmer und auf die Knie geht und ihr merkt, hey, sobald ich auf die Knie gehe, da bewegt sich etwas in der geistlichen Atmosphäre, in meinem Haus, in meinem Leben, in meiner Familie, in meiner Ehe, in meinem Land. Und Gott sucht Menschen, die ganz neu auf die Knie gehen. Und ich dachte, ich starte mal mit einer Geschichte, die mich sehr berührt hat. Es hat sehr viel mit Erweckung zu tun, es hat sehr viel mit Kniearbeit zu tun. Und diese Geschichte, sie passierte so in den 1940er Jahren. Und da gab es einen Professor in England, der hieß Professor Orr, also O-R-R. Und er lehrte dort Theologie und in Cambridge. Und er beschloss mit einigen Theologiestudenten aus England, aber auch aus Amerika, eine Exkursion zu machen, um bedeutsame Erweckungsstätten sich in Großbritannien anzuschauen. Also einfach Orte, wo Gott mächtig gewirkt hat in der Kirchengeschichte. Ja, in Schottland, in Wales, in England. Und er versammelte seine Studenten und sagte, hey, wir machen uns auf und wir schauen uns einige historisch wichtige Ortschaften an. Wirklich, Gott hat an diesen Städten gewirkt. Und er nahm also sie in den Reisebus mit und gemeinsam fuhren sie los. Und eines der Orte, und darüber möchte ich mit euch reden, den sie besuchten, war das Pfarrhaus von Epworth. Und das Pfarrhaus von Epworth, es war ein bekanntes Haus. Heutzutage ist es ein Museum der methodistischen Kirche, weil es war das Pfarrhaus von John Wesley. Dort hat John Wesley gewohnt, dort hat John Wesley gearbeitet. Und wenn du ein bisschen über John Wesley weißt oder mal davon gelesen hast oder von ihm gehört hast, er war ein wirklicher Reformator und auch Erwecker der Kirche zu seiner Zeit. Und darüber hinaus auch ganz viel Gottesdienstpraxis und alles, was wir auch so kennen von ganz viel Liedgut, kommt auch von seinem Bruder. Also die haben ganz viel geprägt, auch in Kirchen und Gemeinden. Und er studierte, lehrte und predigte. Und ganz besonders war John Wesley, neben der Tatsache, dass er Hunderttausende, wenn nicht Millionen Menschen zu Jesus führte, in Großbritannien und auch in Nordamerika, ein wirklicher Erwecker war, war er auch ein starker Beter. Er suchte mit einem Hunger Jesus. Und man sagt, dass die größten Erweckungen in Europa, aber auch in Nordamerika auf seinen Namen zurückgehen. Und er betete immer wieder, auch schon in England, auch als Student und als Pfarrer, dass Gott doch bitte Erweckung schenken möge in England. Und Gott schenke auch Erweckung in Amerika. Und er hat gebetet und Gott angefleht. Und er und auch andere, die dann durch seine Gebete und durch Gebete vieler, vieler Tausende anderer Christen entzündet, leiteten dann auch zahlreiche Erweckungen, zum Beispiel auch in der Sousa Street Anfang des 20. Jahrhunderts eine gewaltige Erweckung. Und wo wirklich Millionen und massenhaft Menschen zu Glauben kamen an Jesus Christus. Und der Himmel schien sich auch auf ungewöhnliche Weise zu öffnen. Erweckung brach aus, auch in dem Leben von John Wesley. Er lebte ja im 18. Jahrhundert. Und er hat wirklich ganz, ganz krass Gottes Gegenwart erlebt. Auch in den Freiluftversammlungen, die er hielt. Viele tausende Menschen fanden durch sein Werk und durch sein Leben Jesus. Und ich glaube, es lag daran, dass viele, genauso auch wie John Wesley, auf seinen Knien rang im Gebet. Er war ein Beter. Er wusste, dass Gott sich nur mächtig bewegte, wenn er bereit war, den Preis zu zahlen im Gebet. Er wusste, dass das Feuer nur auf ein Opfer fällt. Und er hat gesagt, Gott, mach mich zu einem Opfer. Mach mich zu einem Opfer in deiner Hand. Mach mich zu einem Gefäß, was leer ist vor dir, was du füllst mit deiner Power, mit deinem Geist und mit deiner Kraft. Und dann führte also dieser Professor Orr die Schüler, diese Studenten dort in diesem Haus, in diesem Pfarrhaus von Epworth herum. Und sie gingen hinein und dann waren sie erst im Erdgeschoss. Und dann haben sie sich dieses Haus angeschaut, die Küche dort, wo die Familie saß. Aber auch im Erdgeschoss gab es eine Bücherei von John Wesley. Und das Coole war bei diesen Studenten auch, die durften sich die Bücher rausnehmen, die haben sich die Randnotizen angeschaut von diesen Büchern, haben sich die Dinge angeguckt. Und das war schon für die das absolute Highlight. Wow, wir sind hier in dem Haus von John Wesley. Wir dürfen uns hier alles angucken. Und mit der Zeit sind sie dann nach oben gegangen, in den ersten Stock. Und in diesem Pfarrhaus, da gab es dann ein Bett, dort Schlafzimmer. Da haben sie sich rumgestellt. Und es war das Bett von John Wesley. Und was den Studenten sofort auffiel, war, dass neben dem Bett gab es wie so zwei Stellen, die ganz stark abgenutzt waren. Ja, da waren so Holzdielen und direkt am Kopf, auf dem Boden war das Holz bis zum Estrich abgetragen. Also da war gar kein Holz mehr, das waren schon fast wie so zwei kleine Löcher. Und natürlich haben die Studenten gesagt, hey, was geht ab, Professor? Was ist hier passiert? Und er hat gesagt, ja, das ist der Ort, wo sich John Wesley jeden Morgen hingekniet hat und gebetet hat. Und das nicht nur eine Stunde, sondern teilweise 3-4 Stunden gebetet hat, jeden Morgen, und zu Gott gerufen hat und gesagt hat, Gott, schenk Erweckung in England, schenk Erweckung in Amerika. Gott, bitte, tu es, öffne den Himmel, Gott, denn alles, was unser Land noch retten kann, ist eine Ausgießung deines Geistes. Und er hat gebetet und gerungen im Gebet. Und dieser John Wesley, er war so da im Ringen im Gebet, dass sich wirklich mit der Zeit echt die kompletten Dielen auflösten dort, immer an der gleichen Stelle. Und er im Gebet wirklich rang mit Gott. Und die Studenten waren da natürlich auch total berührt von. Und nach einer Zeit hat der Professor die Studenten wieder eingesammelt, gesagt, hey, wieder runter, ab in den Reisebus, wir fahren zur nächsten Erweckungsstätte. Und als sie gerade losfahren wollten, da hat ein Student gesagt, dass sein Sitznachbar nicht da ist. Und der Professor hat gesagt, hey, okay, bleib, ich geh noch mal rein. Und dann ist er noch mal rein ins Pfarrhaus, hat im Erdgeschoss geschaut, in der Küche, in der Bücherei, nirgendwo war der Student zu finden. Und dann ist er nach oben gegangen, in den ersten Stock. Dann hat er schon etwas gehört, hatte schon eine Vorahnung. Er geht rein in das Schlafzimmer von John Wesley. Und da sah er einen jungen Studenten, der sich genau dort in diese Löcher, in diese Dielen hineingekniet hat. Und er hat nur übers Bett geschaut, er sah seinen Kopf und seine Schultern. Und er hat gehört, wie dieser Student gebetet hat, Herr, tu es wieder. Herr, tu es wieder. Und in deiner Gnade gebrauche mich. Aber Herr, bitte tu es wieder. Schenk Erweckung, schenk Erweckung, schenk Erweckung. Und der Professor ist hingegangen, hat seine Hand auf die Schultern gelegt von dem Studenten und hat gesagt, hey, come on, Junge, wir müssen los. Und er ist mit ihm runtergegangen in den Reisebus und hat zu ihm gesagt, hey, Billy Graham, am besten bleibst du mal kurz hier vorne bei mir sitzen. Lass uns noch mal darüber reden, was gerade da oben im Studentenzimmer, in diesem Zimmer bei John Wesley in dir passiert ist. Und das war ein entscheidender Moment in dem Leben und in der Biografie von Billy Graham, wo er gesagt hat, diesem Ort zu knien, wo John Wesley war und gerungen hat im Gebet um Erweckung. Und wir wissen, der Herr tat es wieder, auch durch Billy Graham. Der Herr hat es wieder getan. Er hat Millionen, Millionen, Millionen Menschen zu Jesus geführt. Und Gott tat es wieder. Und ich glaube auch, dass Gott es wieder tun wird. Ist irgendwer hier, der glaubt, ja, Gott wird es wieder tun. Ich glaube, Gott wird es wieder tun, auch in unserem Land. Gott wird wieder wirklich den Himmel stark aufreißen. Und ich glaube von ganzem Herzen, dass Deutschland erweckt wird vom Heiligen Geist. Ich glaube es, dass die Gemeinden wieder anfangen werden, wirklich Gott anzurufen im Gebet für unser Land. Und ich glaube, dass Gott auch ganz neu wieder Einzelne herausruft, die diesen Hunger haben und sagen, Gott, tu es wieder, Herr, und in deiner Gnade gebrauche mich. Und ich glaube auch, dass heute Abend Gott Einzelne ganz neu diesen Hunger schenken wird, zu sagen, Gott, ich verzweifle regelrecht an dem Gedanken, dass mein Leben einfach nur so dahin plätschert. Gott, ich verzweifle regelrecht an dem Gedanken, ein 0815 Christsein zu führen, in der Bequemlichkeit, im Boot der Sicherheiten. Gott, ich verzweifle regelrecht daran, einfach so arbeiten, essen, schlafen, Urlaub, Rente. Gott, ich will deine Hand, deine Kraft, dein Herz erleben. Ich will neu hineingenommen werden, Gott, in eine Tiefe, in eine neue Dimension deiner Herrlichkeit. Gott, ich will und ich kann so nicht weitermachen, wie es momentan ist. Herr, hier bin ich, Herr. Tu etwas in meinem Leben. Tu etwas in meinem Herzen. Vater, führe mich in eine heilige Verzweiflung über meinen Ist-Zustand und segne mich neu mit deiner Liebe, mit deinem Feuer in meinem Leben. Denn ich möchte dich erleben. Und ich glaube, dass Gott da was tut, in deinem Herzen, auch heute Abend, wo du merkst, dass Gott dich an einen Punkt führt. Denn ich möchte euch sagen, ihr Lieben, die Antwort auf die Fragen unseres Landes, die Antwort, und man kann ja wirklich, ich denke manchmal, man kann ja wirklich verzweifeln, ja, über den Zustand auch unserer Gesellschaft. Man kann ja so viel drüber meckern, man kann ja so viele Meinungen haben, man kann ja sagen, hey Gott, und es stimmt ja auch irgendwie, es ist crazy geworden. Es gibt so viel Unruhen, politische Unruhen. Es gibt so viel Gender Confusion. Es gibt Kriege, es gibt so viel Gewalt. Gott, es gibt so viele Dinge, die brach liegen. Und ich weiß eins, es ist so, wie es damals auch war, nur eine Bewegung Gottes kann unser Land heilen. Es ist nicht die Aufgabe der Politik, unser Land zu heilen. Es ist nicht die Aufgabe der Wirtschaft, unser Land zu heilen, sondern es ist die Aufgabe Gottes, und Gottes Arm wird bewegt, wenn wir als seine Kinder anfangen, in einer neuen Verzweiflung ihn anzurufen und zu sagen, Gott, das Einzige, was unser Land verändern kann, bist du. Und Gott, wir wollen nicht länger die Verantwortung auf die Politik schieben oder auf den Stadtrat schieben oder auf irgendwelche Wirtschaftsweisen schieben, sondern Gott, wir nehmen die Verantwortung, wir bürden sie uns selber auf im Gebet, weil wir sagen, Gott, das, was unser Land jetzt braucht, ist eine neue Bewegung des Geistes. Es ist neu, dass Männer und Frauen ins Gebet gehen für unser Land und sagen, Herr, tu es wieder. Du hast unser Land schon einmal gebraucht. Du hast schon einmal eine gewaltige Reformation aus Deutschland hervorgehen lassen als einen gewaltigen Segen für die Nation. Tu es wieder, Herr. Tu es wieder, Herr. Tu es wieder, Herr. Wir brauchen dich, Herr. Komm, wir geben Jesus mal einen Riesenapplaus. Hey, er ist wunderbar. Er ist wunderbar. Er ist wunderbar. Und ich möchte ehrlich sagen, ich bin mit dir. Hey, in diesem Kampf, in diesem Vorangehen mit Jesus, ich bin mit dir. Und ich glaube, es sind ganz, ganz viele mit dir, die sagen, ja, Jesus, wir sehnen uns danach. Wir wollen mehr. Wir wollen mehr und wir sehnen uns nach mehr. Und ich glaube, da ist ein neuer Hunger, den Gott schenken möchte in unserem Herzen, wo wir ganz neu sagen, Herr, führ uns raus, Herr, aus jeder Bequemlichkeit unseres Fleisches und unseres Herzens und zieh uns tiefer an dein Herz. Tu es noch einmal, Gott. Tu es noch einmal, Gott. Tu es wieder, Gott. Ich habe mir das so aufgeschrieben, weil ich das so ein Eindruck war auch für ich glaube, für einige von euch ist es dran, aus der Deckung hervorzukommen. Und ich weiß nicht, hinter was du dich versteckst, aber Gott ruft dich und sagt, komm aus der Deckung hervor. Gott hat was Starkes auf dein Leben gelegt. Und er ruft dich heute, komm heraus aus der Deckung und ergreife neu so das Zepter seiner Gerechtigkeit. Stehe neu in Jesus, und zwar mutig und stark. Und ergreife neu auch die Berufungen und die Verheißungen und die Prophezeiungen, die über dich ergangen sind. Und stehe fest im Glauben. Gott ruft dich heraus. Das ist eine heilige Sehnsucht, die Gott in dein Herz legt. Und ich spüre das, dass Gott das tut. Ja, wir lesen das in Habakuk 3, Vers 2. Ja, da war so eine Zeit in dem Leben von Habakuk, wo er gesagt hat, Gott, ich sehe in unserem Land, Gott, ich schaue unser Land an, Gott, alles ist öde, alles ist vertrocknet, alles liegt brach, Gott, und alles, was uns noch helfen kann, Gott, es ist wirklich eine neue Bewegung des Himmels, es ist eine neue Ausgießung deines Geistes, und Gott möchte das schenken, von ganzem Herzen, und ich glaube, dass Gott diese Sehnsucht auch, er legt es in dein Herz. In dieser Heaven Come Conference, ich hab eine Vision für dein eigenes Leben in diesen Tagen. Und sag, Gott, meine Vision ist es für mein Leben, wenn ich aus dieser Konferenz gehe, Gott, oder wenn ich nach Hause gehe heute oder morgen oder übermorgen. Gott, meine Vision ist es, dass ich ein Anbeter bin, dass ich jemand bin, Gott, der im Gebet ist, Gott, der im Gebet dich sucht, Gott. Und der ganz neu anfängt, dich wirklich dich zu suchen, Herr. Ich meine, wer hat eigentlich gesagt, dass 5 Minuten Gebet ausreichen? Wer hat eigentlich gesagt, hey, du bist ein guter Christ, wenn du vorm Essen betest und keine Ausdrücke sagst und immer nett und fromm schaust und so. Es ist alles besser als anders, versteh mich nicht falsch, aber ich glaube, für das, was Gott tun möchte, braucht es ein bisschen mehr. Es braucht ein bisschen mehr. Es braucht Christen, die ein bisschen verrückter werden. Und mit verrückt meine ich eigentlich die biblische Norm. Aber es ist in den Augen anderer Menschen ein bisschen verrückt, nur weil du anfängst zu fasten und Gott zu suchen im Gebet. Nur weil du sagst, Gott, ich suche dich heute 2 Stunden im Gebet. Und ich werde den Raum nicht verlassen, Gott, bis ich dich gefunden habe und geschmeckt habe, wie gut du bist. Gott, aber ich sehe es nicht ein, Gott. Oder du sagst, Gott, ich bin im Auto unterwegs, du fährst zur Arbeit, vielleicht jeden Tag eine 3/4 Stunde. Und du sagst, Gott, diese 3/4 Stunde, ich bete in Sprachen. Und ich suche dich im Gebet. Du fängst neu an, Dinge zu etablieren, die deinen Geist ernähren. Und du ganz neu anfängst, Dinge zu wagen. Ich meine, Schlaf ist überbewertet. Wie wäre es, wenn du Gott suchst? Du sagst, Gott, ich suche dich. Ich suche dein Angesicht. Danke, Gott. Mein Bett ist nicht nur da, damit ich darin liege, sondern einfach damit ich davor knie. Und ich suche im Gebet. Und ich glaube, dass Gott, weißt du, Gott macht da was Neues in uns. Er tut da etwas Neues in uns. Und ich möchte heute kurz über einen Typen reden, der ist mir da ein mega, mega, mega Vorbild. Und er heißt Johannes der Täufer. Johannes der Täufer hat mich schon immer begeistert, weil er war ein Mann der Extreme. Und ich sag dir gleich, er musste auch extrem sein, weil die Zeit, in der er lebte, war sehr extrem. Und die Zeit, in der Johannes der Täufer lebte, erinnert mich sehr stark an die Zeit, in der wir momentan leben. Es war eine verrückte Zeit und es war auch eine geistlich ganz, ganz düstere Zeit. Ich meine, du musst überlegen, es gab 400 Jahre zwischen Malachi und Matthäus, vielleicht weißt du, es gab 400 Jahre Stille. 400 Jahre, Gott nicht gesprochen hat, die Propheten nicht da waren. Keiner mehr was vom Herzen Gottes an das Volk brachte. Ich meine, 400 Jahre. Es war die Zeit, in der Israel in Ägypten war. Hey, 400 Jahre. Und das Land ist, weißt du, die Israeliten und alles ist ja, ich meine, sie waren besetzt, das Land war besetzt, die Leute waren alles andere als fromm. Sie haben längst den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs vergessen, verlassen. Es gab sicherlich noch einige, aber nicht mehr viele. Galater 4, Vers 4, als die Fülle der Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Es war genau in dieser Zeit auch, wo Jesus kam. Ich meine, es war krass. Und ich glaube wirklich von ganzem Herzen, dass Johannes der Täufer so ein extremer Typ war, weil die Umstände, in der er hineingeboren war, die waren extrem. Es war extrem sündhaft. Und es brauchte ein extremes Beispiel an Heiligung und an Heiligkeit, um überhaupt irgendetwas zu statuieren, wo Gott sagen kann, hey, damit breche ich durch. Ich breche durch diese Stille. Ich breche durch diese Dunkelheit. Und ich gebrauche einen Mann und er heißt Johannes. Und Johannes, und das ist interessant, ich meine, Johannes, sein Vater war ja der Zebedäus und der Zacharias. Und der Zacharias war ja auch im Tempel und war ja Priester im Tempel. Und wenn du dich ein bisschen mit dem Leben von Johannes auch beschäftigst, dann weißt du, dass eigentlich der Lebenslauf von Johannes war eigentlich vorprogrammiert. Hey, sein Vater Zacharias war Priester im Tempel. Hey, was wird Johannes? Er wird Priester im Tempel. Er macht das, was der Vater tat. Er wird ein Leben haben, dort im Tempel angesehen, bei den Leuten angesehen, bei den Juden. Es war ja auch immer ein Stück weit auch ein politischer Funktionär. Hey, und der Junge wird das machen, was der Papa gemacht hat. Aber nicht so Johannes. Johannes hatte andere Pläne. Gott hatte andere Pläne für Johannes. Und was ich damit meine ist, er hätte ein bequemes Leben haben können. Er hätte gut versorgt sein können. Er hätte wie sein Vater auch ein Haus bauen können, eine Familie haben können, seine priesterlichen Dienste machen können. Er hätte da Geld bekommen von den Leuten. Er wäre versorgt gewesen. Alles wäre cool. Aber es gab einen anderen Weg für Johannes. Ein Weg, der extrem war. Ein Weg, der ganz, ganz anders war als der Weg, den alle für ihn und für sein Leben geplant haben. Weißt du, Gott hat andere Wege manchmal. Ich weiß nicht, was Menschen für dein Leben geplant haben oder was du denkst, was die Erwartung deiner Eltern ist oder von irgendwelchen anderen Leuten. Und das ist nicht unbedingt immer alles schlecht, aber es ist so wichtig, dass wir in unserem Leben das tun, was Gott möchte. Dass es uns wichtiger ist, was Gott sagt, als das, was Menschen sagen. Und Johannes war so einer. Er hat gesagt, hey, come on, Gott, ich möchte das tun, was du möchtest. Und für seine Generation war Johannes eben ein absolut extremer Typ. Weil er war wie so ein, ich weiß nicht, wie dein Geräusch ist von deinem Wecker morgens. Ich mag das nicht, aber Johannes war ein Alarmwecker für ganz Israel. Er war einer, der ein komplettes Land, ein komplettes Volk aus dem Tiefschlaf wachgerüttelt hat. Der Typ war krass. Und er war das für seine Generation. Er war ein nerviger Alarmwecker, der alle aus dem geistlichen Schlaf herausriss und immer wieder dem Volk seine sündhaften Taten vorhielt. Das war ein krasser Typ einfach nur. Und sein Lebensstil drückte aber wirklich eine Sehnsucht aus, die Johannes tief in seinem Herzen hatte. Ich meine, nirgendwo steht im Alten Testament, ernähr dich von Heuschrecken und Honig und zieh dir ein Lammfell über und verschwinde in die Wüste. Ich meine, das Gebot gibt es nicht. Das steht nirgendwo in der Tora oder so. Ernähr dich von Honig und Heuschrecken, damit du besonders fromm bist. Aber Johannes wählte einen Lebensstil der absoluten Hingabe an Gott. Und das Krasse ist, es gibt verschiedene Kommentatoren, die sagen, hey, der Johannes ist wahrscheinlich mit 17, 18 in die Wüste gegangen. Es war ein junger Mann. Dort, wo andere eine Ausbildung gemacht haben, wo andere studiert haben, keine Ahnung was, Johannes, Johnny ging in die Wüste. Hey Johnny, was machst du denn morgen? Ja, morgen beginnt meine Ausbildung bei Gott halt, aber ich bin in der Wüste. Ah, okay, und wo wohnst du dann? In irgendeiner Höhle. Und was isst du? Heuschrecken. Wow. Und was ziehst du an? Ja, Lammfell halt. Hey, nicer Style, hey, cool. Come on, wenigstens dein Style passt, hey. Und dann ist Johnny losgegangen. Jahrelang Gott gesucht. Jahrelang wahrscheinlich. Keiner weiß genau, wie lange in der Wüste war, aber er war lange in der Wüste. Und er hatte einen Schrei: Gott, ich suche dein Angesicht. Und weißt du, Gott gebrauchte die, das ist extrem, okay, das ist kein Aufruf, hey, verkauf dein Haus und ab in die Wüste oder ab ins Schwarzwäldle irgendwo und verschanz dich dort. Aber die Sünde war so groß, dass es einen extremen Typen brauchte, der durchbrach. Und ich habe, und wenn ich so an Johannes denke, da geht absolut mein Herz auf, aber es gibt so ein paar Sachen an seinem Leben. Also steht zum Beispiel, Johannes aber war groß in den Augen des Herrn. Johannes war groß in den Augen des Herrn. Es ist cool, weil wenn ich das so lese, dann denke ich so, hey, come on, Johannes ging in die Wüste, er suchte Gott und sein erstes Anliegen war: Gott, ich möchte groß sein in deinen Augen. Weißt du, es gibt Menschen, du kannst groß sein in den Augen Gottes, aber klein sein in den Augen von Menschen. Gott kennt dich, Gott sieht dich, der Himmel hört dich. Du sprichst Gebete, wow, und der Himmel, der bewegt sich und die Hölle erzittert, aber Menschen kennen dich vielleicht nicht. Aber du bist groß in den Augen Gottes. Johannes war allein in der Wüste, aber er war groß in den Augen Gottes. Und weißt du, du kannst auch groß sein in den Augen von Menschen, aber nicht so groß sein in den Augen Gottes. Wir können manchmal vor Menschen alles Mögliche tun. Wir können große Dinge tun und Leute versuchen, mit irgendwelchen Dingen zu beeindrucken. Und der Himmel kann sagen: Hey, ich habe dich nie gekannt. Und was ich so krass finde hier in diesem Vers 15, ist, dass Johannes groß war in den Augen des Herrn. Und ich glaube, da beginnt dieser Hunger, ist zu sagen: Gott, meine allererste Sehnsucht im Leben ist es, Gott, wenn überhaupt, möchte ich groß sein in deinen Augen. Ich lebe mein Leben vor dir und nicht vor Menschen. Und Gott, bitte forme mein Herz. Jesus, gibt es irgendwo eine Schablone, eine Jesus-Schablone? Leg sie auf mein Herz, Jesus. Und alles, was übersteht, Gott, bitte reiße weg. Denn Jesus, ich möchte mehr so werden wie du. Jesus, unterm Strich in meinem Leben geht es nur darum, dir immer ähnlicher zu werden. Und wenn ich dir, Jesus, immer ähnlicher werde, dann bin ich erfolgreich. Und Johannes war so drauf. Und er lebte in dieser Hingabe und er lebte in diesem Feuer. Und das andere ist, was wir lesen: Johannes war stark im Gebet. Diese Wüste, in der Johannes war, das war sein geistliches Fitnessstudio. Diese Wüste, in der er war, das war der Ort, wo er geistlich stark wurde. Und ich glaube, das passiert nicht über Nacht, sondern er wusste, er braucht geistliche Kraft für die Aufgabe, die vor ihm lag. Er wusste, er braucht geistliche Kraft für das, was Gott mit seinem Leben vorhat. Also ging er in die Wüste und wurde geistlich stark. Und ich glaube, es gibt geistliche Disziplinen, die tat Johannes immer wieder, die führten zu sehr starker spiritueller Kraft, ja, ein bisschen wie im Fitnessstudio, ja, da brauchst du auch Muskelaufbau. Und Muskeln werden ja nur aufgebaut, indem man auch die Muskeln immer wieder neu strapaziert und herausfordert. Und irgendwann denken deine Muskeln: Hey, warte mal, der legt da ein bisschen mehr Gewicht drauf, ich muss wohl etwas mehr Muskelmasse aufbauen, damit ich die Anforderungen, die von außen auf mich rauferlegt werden, auch erfüllen kann. Und Leute, Gebet, das ist wie geistliche Kraft. Es ist wie etwas, Gott legt uns Dinge auf. Und was Johannes tat, ist, der stemmte einiges weg in der Wüste. Der hat dort Gott gesucht und er wusste: Gott, was du vorhast mit meinem Leben, das, und die Bürde und die Last, die du mir auferlegst für ein ganzes Volk, weil er hat ganz Israel kam in die Wüste hinaus. Ganz Israel kam in die Wüste hinaus zu Johannes. Er ging nicht zu ihnen, sie kamen zu ihm. Und er wusste, Gott, um ihnen zu dienen und um ihnen das zu sagen, was auf deinem Herzen ist, brauche ich diese Zeit. Ich brauche diese Zeit, Gott, wo es nur um dich geht, Herr. Wo ich dich suche von ganzem Herzen und nicht nach rechts und links schaue, mich nicht ablenken lasse. Und dann sagt die Bibel, dass er eine Stimme war in der Wüste. Matthäus 3, 1 bis 5. Er war eine Stimme in der Wüste, die rief. Hey, und wenn denn, und als Johannes aus dieser Wüste herauskam, hey, und als er sprach, wurden Menschen überführt. Als er seine Stimme erhob, da war eine geistliche Power. Da war eine Dichte, da war der Himmel offen. Und ich glaube, um eine Stimme zu sein, müssen wir erstmal ein Ohr sein. Wir müssen ein Ohr sein am Herzen Gottes, weil Johannes sagte das, was auf Gottes Herzen war. Er musste am Herzen Gottes sein, um zu hören, was Gott wollte. Und ich glaube, wenn wir irgendwann vergessen, den Herrn zu suchen, dann sind wir nur noch eine Stimme, aber kein Ohr mehr. Und wir sagen vielleicht Dinge und diese Dinge sind vielleicht nur noch wie ein Echo, weil wir nicht mehr den Herrn hören. Wir sagen vielleicht noch Dinge, aber wir merken, wir haben vergessen zu hören. Und diese ganze Wüstenzeit, durch die Johannes ging, es war ein Training, ein geistiges Training, seine Sinne, seine geistigen Sinne zu schärfen, Gott zu hören, seine Stimme zu hören und dann hinzugehen und wirklich das zu sagen, was Gott auf sein Herz gelegt hat. Und ich glaube von ganzem Herzen, er suchte Gott im Gebet, er suchte Gott im Fasten. Er war nicht nur ein Echo, sondern er war eine Stimme, die Gott gesandt hat. Und Gott gebrauchte diesen Mann auf eine ganz powervolle Art und Weise. Ein Mann, der hingegeben war und ein Mann, dem es ehrlich gesagt egal war, was andere Menschen von ihm dachten. Ein Mann, der, so stelle ich ihn mir vor, irgendwo frei war von Menschenfurcht. Frei war von dem, in Schubladen zu leben und zu denken, hey, ich werde das tun, was andere von mir erwarten, was mein Vater von mir erwartet, was Menschen um mich, nein Gott, sondern ich werde dich suchen und die Lebensaufgabe meines Lebens wird es sein, dich zu suchen, dich anzubeten und den Menschen das zu sagen, Gott, was du mir sagst. Und er brachte Erweckung nach Israel. Und wisst ihr, es ist ein enormes Opfer, was Johannes bringen musste, um der zu sein, der er war. Um der zu sein, von dem wir jetzt 2000 Jahre später lesen. Es war ein enormes Opfer. Dieser Typ war krass. Und ich glaube, dass es neu an der Zeit ist, dass wir in einem gewissen Maße verrückter werden. In unserer Spiritualität. Ein bisschen extremer werden in der Art und Weise, wie wir Gott suchen und ihm nachjagen. Dass da neu was kommt in uns, wo wir sagen, Gott, ich bin nicht einfach nur auf dieser Erde, um irgendwie Atemluft zu verbrauchen, um irgendwie nur da zu sein und sonntags in eine Kirche zu gehen und zu klatschen und nett auszusehen und irgendwie gute christliche Werte zu haben. Das ist alles toll, verstehe mich nicht falsch. Aber ich glaube, dass wenn wir Erweckungsbringer sein wollen, wenn wir Menschen sein wollen, die Weltveränderer sind, die in der Sphäre, in den Einfluss, was Gott uns geschenkt hat, wirklich etwas hineinbringen wollen zu den Menschen, ich glaube, da braucht es ein Herz, was sich nach Gott sehnt. Was sagt Gott? Ich verzweifle in meinem Office, Gott, in meinem Büro, wenn ich all die Menschen sehe, Gott, die sind so leer. Die sind so hoffnungslos. Es lässt dich nicht länger kalt. Es ist nicht länger, dass du so darüber hinwegsehen kannst, sondern es macht was mit deinem Herzen. Ich weiß, das erste Mal, wo ich dieses Gefühl hatte, ich weiß nicht, ob ihr, es gab damals ein Schneewerding, gab es von Brownsville, das war so 97, 98, da kam so aus Brownsville, Pensacola, kam so Pastoren rübergeflogen nach Deutschland. Und dann gab es so Jugendkonferenzen mit Johannes Hepp und so in Schneewerding und so Riesending, war der Hammer. Ich weiß nicht, ob euch Brownsville was sagt, auch ganz stark Ausgießung des Heiligen Geistes, 1995, 96, 97, 98, irgendwie so. Und ich war da in dieser Konferenz Und es war eine der entscheidenden Momente meines Lebens, wo ich Berufung empfangen habe von Gott. Und ich weiß es noch, da waren die Pastoren vorne und die haben gebetet. Und die haben dann auch für Einzelne gebetet, auch für mich. Da bin ich auch, wow, da bin ich erfüllt worden mit dem Heiligen Geist. Und es war richtig stark und eine richtig, richtig, richtig kraftvolle Konferenz. Die Sache war nicht die Konferenz, sondern was hat die Konferenz aus mir gemacht? Die Sache ist es nicht, eine Predigt zu hören, sondern Gott sehnt sich nach Tätern des Wortes. Und ich weiß noch, ich bin nach Hause gefahren und das Erste, ich habe meine Mutter gesehen. Und ich habe meine Mutter angeschaut. Ich habe gesagt, hey Mama, vergib mir. Und ich habe mir Dinge aufgeschrieben, Dinge gesagt, die mir leid taten, Dinge, die ich ihr angetan habe, Dinge, die ich gesagt habe, wo ich geklaut habe, wo ich Leute verprügelt habe, wo ich Dinge gemacht habe. Und ich habe zu ihr gesagt, hey, weißt du was, ich gehe morgen auch zu meinen Lehrern. Wenn die Schule ging dann wieder los und ich werde so richtig aufräumen. Meine Mutter so, yes. Und ich weiß nicht, ich saß bei meinem Mittelstufendirektor im Office. Herr Weber hieß der. Und ich habe gesagt, Herr Weber, ich möchte Ihnen sagen, es tut mir total leid, wie ich mich verhalten habe in Ihrem Unterricht und bei den ganzen anderen Kollegen von Ihnen. Ich war wirklich richtig schlimm. Es tut mir leid. Ich habe mir gesagt, Kruse, was ist passiert? Ich habe gesagt, Jesus ist passiert. Ich habe mir gesagt, willst du mich verarschen? Ich so, nein. Jesus ist passiert, der hat mein Leben verändert. Und ich bin wirklich mit einem Blumenstrauß zu meiner Deutschlehrerin nach Hause gefahren und habe mich entschuldigt bei ihr. Gott hat mein Leben verändert. Und ich wusste, es brauchte extreme Schritte, um aus diesem spirituellen Loch, in dem ich war, wirklich herauszukommen und das Land neu einzunehmen. Es brauchte Schritte. Es brauchte nicht nur eine gute, nette Konferenzerfahrung, sondern es brauchte danach Schritte, die ich gehe, um mein Leben vor Gott und vor Menschen neu zu bereinigen. Und es war so powerful. Ich weiß noch, ich saß danach im Bus und ich konnte nicht anders, als für alle Menschen, die um mich herum saßen, zu beten. Ich habe für Leute gebetet, habe mit Leuten über Jesus geredet. Ich war richtig, ey, on fire für Jesus. Da war nichts, verstehst du, das war krass. Und nicht nur ich, unsere halbe Jugend war so. Die sind fast alle Pastor mittlerweile. Wir waren alle so on fire für Jesus. Weil Gott uns berührt hat. Und Gott mir, und weißt du, und dann haben wir angefangen zu beten, Leute. Und mit Gebet meine ich, wir haben nächtelang durchgebetet. Wir haben um 8 Uhr angefangen und am nächsten Tag um 8 Uhr aufgehört. Wir haben uns als Jugendgruppen getroffen, wir haben Gott gesucht. Wir waren richtig, ey, wer bei 3 nicht auf dem Baum war, der hat von Jesus gehört. Es war krass, echt. Und es war, mein Leben leider ging dann so nicht immer weiter. Aber ich wusste, Gott hat mich an diesem Moment, Gott hat mich berührt und Gott hat in dieser Zeit auch wirklich Dinge in mein Herz gelegt, Dinge, Berufung in mein Herz gelegt, Dinge getan. Und Gott, ich habe gesagt, Gott, ich möchte bereit sein, neuen, extremeren Weg zu gehen mit dir. Und ich meine, Gott ist seit Jahren, Gott ist immer wieder dabei, es zu tun, auch in meinem Leben, Gott wirklich zu suchen. Ich hatte Zeiten, Leute, ich habe 8-9 Stunden am Tag in Sprachen gebetet. Gott gesucht, ich bin durch den Wald gelaufen, Stunden lang. Ich konnte nicht mehr irgendwann, ich war nur noch auf dem Boden, ich habe geheult, habe gesagt, Gott, ich brauche dich, Gott, ich liebe dich, Gott, hier bin ich. Nimm mein Leben, Gott, ich bin so hungrig nach dir. Und Gott tut das, verstehst du, aber es braucht manchmal dieses Ding, dass Gott dich rauszieht aus diesem, was du vielleicht sonst immer so machst und dass du bereit bist, neue Schritte zu gehen, dass du wirklich, wenn du Probleme hast mit Bitterkeit, come on, lass los, vergib Menschen. Das Leben ist zu herrlich und zu kurz, um verbittert zu sein. Wenn du Unvergebenheit in deinem Herzen hegst gegenüber anderen Leuten, vergib ihn, sprich es aus vor Gott, lass die Leute los. Hey, wenn du, Wenn du merkst in deinem Leben, du schaust dir Dinge an, die du dir nicht anschauen solltest, weil sie unrein sind, weil sie dich kaputt machen. Vielleicht schaust du Horrorfilme, vielleicht schaust du Pornofilme, vielleicht schaust du Dinge, du weißt genau, da lässt du durch deine Augen Dinge in dein Leben hinein, die tun dir nicht gut. Lass mir sagen, das Leben ist viel zu herrlich, viel zu wunderbar, du bist viel zu kostbar und dein Gott ist viel zu gut, dass du dein Leben verschwendest mit so einem Müll und dich damit füllst. Hör auf damit, tu Buße. Und Gott füllt dich neu mit seinem Geist. Und stattdessen nimm die Zeit und suche Jesus im Gebet. Ich verspreche dir, dein Leben wird viel, viel schöner. Ich sag das von ganzem Herzen. Ich habe nichts dagegen, dass man mal irgendwie, keine Ahnung, mal eine Serie guckt oder so. Versteh mich nicht falsch. Aber weißt du, das Leben, wir haben nur dieses eine Leben. Und ich sehne mich danach, dass jeder Einzelne von uns dieses Leben für Jesus lebt. Und von ganzem Herzen ihm nachfolgt. Und wenn du merkst, dass du Dinge ausgesprochen hast, über dein Leben, dass du immer wieder negativ und Lügen sprichst über dein Leben. Vielleicht haben Dinge, Leute was gesagt über dich und du wiederholst diese Dinge. Hör auf damit. Dein Leben ist viel zu kostbar und du bist viel zu wunderbar und du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du musst diese Dinge nicht aussprechen über dein Leben. Es sind Lügen. Und du musst auch nicht Lügen über andere aussprechen. Weil Gott liebt die Menschen, die du nicht magst. Denk mal darüber nach. Gott liebt den Nachbarn, den du nicht magst. Er ist am Kreuz für den gestorben, den du nicht magst. Also fang an, ihn zu segnen. Also fang an, für ihn zu beten. Also fang an, ihn in den Arm zu nehmen. Und merke, wie eine Revolution der Liebe dein Herz, die Kontrolle deines Herzens übernimmt. Und du auf einmal ein anderer Mensch wirst. Warum? Weil Jesus es tut. Und auf einmal wirst du ein bisschen radikaler. Du wirst auf einmal fängst du mehr an, Gott zu suchen im Gebet. Und das würde ich mir so wünschen. Weil es ist alles in diesem Moment, wo wir unsere Knie beugen und sagen, Jesus, tu es wieder. In meiner Familie, tu es wieder. Auf meiner Arbeit, tu es wieder. In meiner Church, tu es wieder. In meinem Land, tu es wieder, Herr. Und in deiner Gnade, gebrauche mich. Gebrauche mich, gebrauche mich. In meiner Schwachheit, ist nicht gut, Gott gebraucht uns. Weil wir schwach sind, nicht trotz unserer Schwachheit, sondern weil wir schwach sind. Gott liebt es, Schwachheit zu gebrauchen. Gottes Jüngerschaft bedeutet, dass Gott dein Fleisch immer mehr in den Tod treibt. Jüngerschaft bedeutet, dass du immer mehr stirbst. Wusstest du das? Jüngerschaft bedeutet immer weniger von dir und immer mehr von Jesus. Du weniger, Jesus mehr. Das ist der Weg. Das ist der Weg. Das ist der Weg, den Gott mit dir gehen möchte. Weniger von dir. Weniger von dir. Weniger von dir. Weniger von mir. Mehr von Jesus. Und dabei ist er dabei, unser Herz zu verändern. Und ich glaube, dass Gott, und da möchten wir jetzt gerne beten für, dass Gott es heute ausgießen möchte in unseren Herzen. Und wenn du gerade auch so in deinem Herzen spürst, und glaub mir, ich war an diesem Punkt schon so oft in meinem Leben, wo du merkst, da hat wie so eine, du bist so geistlich appetitlos. Da ist eine spirituelle Appetitlosigkeit in deinem Herzen gekommen. Der Hunger fehlt dir. Und ich lass mich dir sagen, wir alle gehen mal durch diese Phase durch. Und eigentlich bist du hier auch auf dieser Konferenz. Und ich weiß, du bist hier. Ich weiß, du hast dich hier angemeldet. Weil du in der Anmeldung schon diesen Schrei hattest in deinem Herzen. Herr, zünd mich neu an. Herr, bitte. Tu was in meinem Herzen. Berühre mein Herz. Gott, bitte, hier ist mein Herz. Flambier es neu für dich. Boah, und das wird kommen. Das wird kommen. Jesus tut es wieder. Jesus tut es wieder. Und wir wollen für dich beten. Und wir wollen dich segnen. Und ich würde gerne damit anfangen, dass wir einfach für dich beten, einfach ganz gezielt dich segnen mit einem neuen Hunger, einem neuen Hunger von Jesus. Und wenn du hier bist und du sagst, ja, Konsti, danach sehne ich mich, Das ist wirklich nur für einzelne Leute, die einfach sagen, ich fühle mich ausgebrannt, aber ich möchte neu brennen. Ja, Dani Colen hat immer gesagt, trockenes Holz brennt am besten. Und es ist so wahr, trockenes Holz brennt am besten. Und wenn du dir trocken vorkommst, boah, der Herr möchte dich neu anzünden. Hey, steh doch einfach mal kurz auf, dort, wo du gerade sitzt. Einfach als ein Statement. Ein Statement Richtung Himmel, aber auch ein Statement Richtung Teufel. Zu sagen, ich stehe auf. Feind, deine Zeit ist vorbei in meinem Leben. Deine Zeit ist over. Du hast verloren. Ich lasse mich nicht länger von dir hinters Licht führen. Ich lasse mich nicht länger von dir belügen. Ich lasse mich nicht länger von dir einschüchtern, Feind. Deine Zeit ist vorbei. Und das Reich Gottes kommt und es bricht an in meinem Leben. Heute Abend. Heute Abend. Heute Abend. Halleluja. Preist den Herrn. So viele Menschen, die stehen. Komm, wir heben unsere Hände zu Jesus. Komm, wir heben unsere Hände zu Jesus. Und ich lade dich jetzt einfach ein, dort, wo du stehst. Sag mir, deine Stimme neu erhebst. Und wenn du sitzt, dann bete für die Leute, die stehen. Hey, und dass du deine Stimme jetzt erhebst. Und dass du sagst, Jesus, mehr. Jesus, mehr. Wenn du in Sprachen betest, ruf ihn in Sprachen an. Hey, aber hab jetzt diesen einen auf und sag, Jesus, mehr von dir. Hier ist mein Herz, Jesus. Zünd es an, Herr, mit deinem Feuer. Herr, zünde mich an. Zünde mich an. Heiliger Geist, komm. Heiliger Geist, fülle mich. Fülle mich. Einfach in deinen eigenen Worten neu. Sag, Herr, Hunger, mehr Hunger. Schenk mir den Hunger des Himmels, Herr. Schenk mir mehr Hunger nach dir, Herr. Herr, bitte mehr. Mach es einmal zu deinem eigenen Ausruf. Und ich möchte dich ermutigen, besonders es laut zu tun, Dinge auszusprechen. Gott möchte Durchbruch schenken, aber es passiert manchmal nur, wenn wir ein bisschen mal uns wagen, Dinge zu tun. Einfach, verstehst du, verzweifelte Menschen rufen um Hilfe. Hey, wenn du Gott brauchst in deine Situation hinein, dann ruf ihn an. Dann ruf ihn an. Dann ruf ihn an und sag, Herr, Herr, hier bin ich, Herr. Hier bin ich, Herr. Fülle mich mit deinem Geist, Herr. Ich bin nicht mehr ohne dich, Jesus. Ich bin nicht mehr ohne dich, Jesus. Komm, erheb deine Stimme. Koramasendelea. Oh, Jesus. Koramasendelewendes. Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Gieß dein Geist aus, Herr. Über uns, Herr. Jesus, Jesus. Zieh uns raus, Herr. Aus jeder Bequemlichkeit. Oh, Herr, aus jeder Selbstzentriertheit. Oh, Herr, zieh uns raus, Herr. Vergib uns. Vergib uns, Herr. Wasch uns rein durch dein Blut, Jesus. Und Herr, richt uns neu aus auf dich, Herr. Oh, wir brauchen dich, Jesus. Korama sindala wendes. Oh, robo bobo shiko romoyes. Oh, rebebees. Herr, mach mich zu einem Haus des Gebets, Herr. Oh, ramama sindala wandala waya. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. Herr, wir brauchen nur dich, Herr. Herr, wir brauchen nur dich, Herr. Bitte, Jesus. Bitte, Jesus. Mehr von dir, Herr. Mehr von dir, Herr. Oh, der Feind hat verloren. Der Feind hat verloren. Seine Lügen haben verloren. Jesus, du siegst. Jesus, du siegst. Danke, Herr. Oh, Ramamamae. Oh, Ramamamae. Korababa shikoroboes. Eh, Rababae.
Deckung hervor. Komm aus der Deckung hervor. Jesus. Jesus. Ich rufe sie. All die Männer und Frauen, Herr. Herr, die dieses Land bewegen werden, Herr. Tauf uns neu mit deiner Liebe, Herr. Tauf uns neu mit deiner Liebe, Herr. Oh, Ramama Sinana Wandalawea. Oh, Robo Bobo Chico Robo, yes. Zu einer Stimme, Herr. Jesus, danke. Jesus, danke. Wir stehen auf für dich, Herr. Wir stehen auf für dich, Jesus. Nie mehr zurück, Herr. Nur noch Jesus. Nur noch Jesus. Nur noch Jesus. Nur noch Jesus. Herr, danke, Jesus. Herr, du gießt dein Gebet aus. Herr, du gießt dein Geist des Gebets aus und dein Geist der Fürbitte aus. Über uns heute Abend, Herr. Gieß den Geist des Gebets aus. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Oh, Herr. Mach mich zu einem Haus des Gebets, Herr. Oh, Jesus. Herr, du gießt es aus, Herr. Danke, Jesus. Oh, du bist ein guter Gott. Danke, Jesus. Preis den Herrn. Preis den Herrn. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Komm, sei doch so gut. Leg doch kurz deinem Nachbarn die Hände auf. Wenn wir dort, wo ich stehe, einfach auf die Schulter. Und fang an zu beten. Fang an zu beten. Sag, Vater, gieß dein Geist aus, Vater. Vater, gieß dein Geist aus, Vater. Vater, gieß dein Geist aus, Vater. Vater, gieß dein Geist aus. Oh, Ramashi, Rabasi, Rabaya. Oh, Nalamasina, Lawanda, Lawaya. Oh, Ramasino, Wahanda, Lawaya. Shida, Raboy, Sika, Rabaya. Komm, ruf es aus. Shida, Labasina, Lawanda, Lawaya. Danke, Jesus. Danke, Jesus, für diesen Mann. Oh, Herr, fülle diesen Tempel, Herr. Mit deinem Geist, Vater. Fülle diesen Tempel mit deinem Geist, Vater. Danke, Jesus. Danke, dass deine Worte Kraft haben, Herr. Danke, Jesus. Oh, Ramasea Rea. Danke, dass er Leben spricht, Vater. Oh, Santa La Wanda La Wea. Oh, Shikara Wandale. Danke, Jesus. Fülle, 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 Herr. Fülle, Fülle, Herr. Oh, du bist so ein guter Gott, Herr. Fülle ihn, Vater. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Oh, was für ein wunderbarer Abend. Danke, Jesus. Danke, dass du hier bist, Jesus. Danke, dass du dein Feuer entzündest in unseren Herzen. Danke, Jesus, dass du etwas Herrliches lostrittst in unserer Mitte. Ein Erweckungsfeuer, Herr. Danke, Jesus. Danke für deine Söhne und Töchter, Herr, die dich lieben, Vater. Oh, ich preise dich. Oh, ich preise dich. Ich habe es auf dem Herzen, noch eine Sache zu tun. Halleluja. Hey, wenn du heute Abend hier bist und du sagst, ich muss mit meinem Leben vor Gott ins Reine kommen. Vielleicht bist du hier, diesem ersten Abend, und du hast noch nie so richtig Ja gesagt zu Jesus, dass er dein Herr sein soll. Dich klein schieben für ihn. Gesagt, dass Jesus sei du mein Herr. Oder du bist heute Abend hier und du hast das vielleicht mal getan, aber du gehst mittlerweile wieder deine eigenen Wege. Und du weißt, es ist Zeit, heute Abend zurückzukehren in die Arme des Vaters. Oh, ich sag dir, der Vater liebt dich. Mit weitem Arm steht er vor dir und er lädt dich ein. So wie Jesus gekreuzigt ist, er ist mit weitem Arm da. Egal, was du getan hast, lass dich nicht länger belügen vom Feind. Er will sagen, du brauchst nicht ins Reine bringen, bleib für dich, du bist unwürdig. Er möchte dich in Scham und Verdammnis ketten. Aber Jesus ist gekommen, um Gefangene zu befreien. Und heute Abend ist der Tag der Rettung. Ist der Tag für dich, neu zu sagen, Jesus sei mein Herr. Und auch wenn du umkehren möchtest, heute Abend in die Arme des Vaters. Ich merke und spüre, hier sind Leute. Bei euch ist es dran. Komm jetzt aus der Reihe vor und komm hier nach vorne. Komm einfach hier nach vorne, dort wo du bist. Und sag, Jesus, heute Abend ist ein Neuanfang mit dir. Wer ist da? Hey, wunderbar. Wer ist noch da? Preis den Herrn. Wer ist noch da? Und du sagst, Jesus, ich brauche dich. Rette mich. Wasch mich rein. Ich sage Ja zu dir, Jesus. Come on, kommt nach vorne. Ist wunderbar. Komm einfach hier vor. Und auch du, hey, ich freue mich über diese Entscheidung. Hey, wer ist noch da? Wir warten auf dich. Der Vater ruft dich und sagt, mein Sohn, meine Tochter, komm. Komm, komm. Wer ist noch da heute Abend? Wer ist noch da? Du brauchst dich nicht zu schämen. Auch wenn du vielleicht ganz hinten sitzt oder wo auch immer, komm. Der Vater liebt dich. Preis den Herrn, 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 preis den Herrn. Vergib mir noch eine Sache, dafür bin ich viel zu sehr Evangelist. Schau nochmal deinen Nachbarn und frag ihn, solltest du eigentlich jetzt auch vorne sein? Und wenn er Ja sagt, dann nimm ihn an die Hand und bring ihn hier vor. Frag ihn, solltest du eigentlich auch vorne sein? Und wenn er Ja sagt, bring ihn vor. Hey, wir sind unter uns. Lieber mache ich, ey, come on. Lieber machen wir jetzt klar Schiff mit Jesus. Come on. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Jesus liebt dich. Jesus liebt dich. Komm hier vor. Komm hier ganz vor. Jesus liebt euch. Jesus liebt euch. Jesus liebt euch. Jesus liebt euch so sehr. Komm, wir gehen nochmal hier rum. Es kommen so viele Leute noch. Vielleicht könnt ihr nochmal ganz kurz hier rumkommen. Dass wir genug Platz haben für alle. Sehr gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Halleluja. Der Feind hat verloren. Der Feind hat verloren. Hey, und ich lade euch alle hier auch ein, die hier vorne sind. Komm, wenn ihr nach vorne gekommen seid, kommt doch nochmal richtig nach vorne, bitte. Einfach alle, die die Entscheidung jetzt getroffen haben. Hey, und wir wollen gemeinsam ein Gebet sprechen, wo wir nochmal ganz klar es aussprechen. Die Bibel sagt, dass wenn wir mit unserem Herzen glauben, mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist, sollen wir errettet werden.
Und ich glaube, es ist so wichtig vor der unsichtbaren Welt, dass du das jetzt einfach aussprichst. Und da wird was passieren in deinem Herzen. Und wir beten für euch. Komm, wir strecken alle die Hände aus. Und wir beten das gemeinsam, auch als ganze Gemeinde. Und ich lade dich jetzt ein, es ist ein heiliger Moment. Und ich möchte dir einfach helfen. Und du darfst diese Worte einfach nachsprechen. Von ganzem Herzen, einfach dort, wo du bist. Und du darfst jetzt sagen, sag, lieber Jesus. Sag es noch einmal, lieber Jesus. Hier bin ich. Heute sage ich Ja zu dir. Jesus, sei du mein Herr und mein Retter. Bitte wasch mich rein durch dein Blut. Es tut mir leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Aber das hört heute auf. Sei du mein Herr. Amen. 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 Halleluja. Hey, Gott ist so gut. Und der Vater im Himmel, er liebt euch so sehr. Und wir haben hier auch noch ein ganzes Gebetsteam. Und Leute, wir wollen auch gerne noch euch einfach umbeten oder euch auch einfach auch aufzeigen, wie es denn ab hier auch weitergehen kann. Aber es ist so stark. Danke, dass ihr diesen mutigen Schritt gegangen seid. Und wir glauben, dass Gott auch in den nächsten Tagen ganz, ganz viel Gutes für euch vorbereitet hat. Hey, der Feind hat wirklich verloren. Und ihr dürft heute so richtig fröhlichen Herzens nach Hause gehen, weil Jesus euer Herr ist und euer Retter ist. Amen, amen. Komm, wir geben Jesus nochmal einen riesen Applaus. Er ist Herr. Danke, Jesus.